Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, könnt ihr euch an einen Kinderstreit erinnern? Mit eurem Bruder, eurer Schwester, Cousin, Cousine, Spielkamerad. Fällt euch da gerade was ein? Wollt ihr das mal reinwerfen? Ja, okay. Willst du jemanden konkret machen? Waren dann doch nur 200. Ui. Und deswegen bist du dann Bauingenieur geworden, hä? Ja, dankeschön. Das ist schon so ein Ding, ne? Gerade wenn es um die Spielgeräte geht. Der andere hat das, ich habe das nicht, ich will das auch haben. Und genauso viel und das Gleiche am besten, sonst ist es ganz schön schlimm. So ging mir das schon in der Krabbelgruppe mit meinem Krabbelgruppenkumpel. Habe ich meiner Frau, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Da haben wir mit Schildkröten gespielt. Und ich wollte sie alle haben, die große Mama-Schildkröte und die ganzen kleinen Schildkröten, alle für mich. Und mein Kumpel wollte dann auch was davon haben und mir musste meine Mutter das erstmal beibringen. Wir können das auch mal teilen. Guck mal, dem Benni kannst du doch mal wenigstens eine abgeben. Ich denke mir im Nachhinein, wie peinlich warst du damals. Aber ja, es fiel mir schwer, die dann abzugeben. Streit unter Kindern. Vielleicht kann man sich auch an einen oder anderen Streit an der Würstchenbude erinnern, wo man dann sieht, der eine hat eine viel längere Wurst bekommen oder ein großes Schnitzel, als ich es selber gekriegt habe, hat aber den gleichen Preis bezahlt, ist doch unfair. Da sagt man dann vielleicht nichts mehr. Man denkt sich, naja, ich brate mir zu Hause mein eigenes Schnitzel oder deswegen gehe ich jetzt nicht auf die Barrikaden. Aber ich sage euch, bei einer Sache, da ist der Spaß ganz schnell vorbei. Wenn es ums Erbe geht. Da hört der Spaß auf. Aber komplett, das hat schon Familien zerstört. Man denkt, Erwachsene müssten doch endlich gelernt haben. Als Kind wurde einem doch beigebracht, sich friedlich zu einigen, so nach dem Motto, na komm, vertragt euch wieder. Erst schlagen wir uns, dann vertragen wir uns. Wie, war das nicht im Kasperle-Theater sogar irgendwie so eine Variante? Wir schlagen uns und wir vertragen uns. Nee, kriegen wir manchmal nicht hin. Sehr oft sogar nicht. Auf der anderen Seite ist ja auch klar, damals ging es um Spielgeld, heute um echtes. Als Christ bist du übrigens in persona Erbe. Das hat Paulus im Brief an die Galater in Kapitel 3 ganz deutlich gezeigt. Und deine Geschwister im Herrn sind auch Erben Gottes. Wird es da Streit geben? Paulus endete sein Kapitel 3 mit den Worten, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, Sklaven und Freien, Mann und Frau. Ihr seid alle eins in Christus. Ihr aber gehört diesem Christus und dann seid ihr auch Abrahams Kinder und damit auch Erben aufgrund der Verheißung, des göttlichen Versprechens. Also kein Streit. Alle erben das Gleiche. Oder besser gesagt, den Gleichen. Jesus Christus. Und so fängt dann Paulus an. Wir gehen miteinander durch Galater 4, die Verse 1 bis 11. Vielleicht so ähnlich wie diese Vögel. Es ist doch so, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet er sich in keiner Weise von einem Sklaven, obwohl ihm letztlich doch alles gehört. Wenn du zu Jesus Christus gehörst und er dein Lebensherr und Lebenschef ist, dann bist du nicht mehr unmündig, sondern ein mündiger Erbe Gottes. Es gibt niemanden, der dich geistlich bevormunden darf. Ja, bleibe demütig. Jesus sagte selber, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, mit der Bereitschaft, sich unterzuordnen. Aber im Grunde kannst du alles geistlich selber beurteilen durch den Heiligen Geist, den Gott dir gegeben hat. Es gibt keinen Christen, keinen Redner, von dem du alles 100% übernehmen solltest. Dann wärst du nämlich dessen Jünger und nicht mehr Jesu Jünger. Der Bibelausleger Dr. Vernon McGee hat mal gesagt, jeder Christ ist sein eigener Papst. Jeder Christ ist sein eigener Papst. Nun heißt das nicht, man kann alles tun und lassen, was man will. Das kann der Papst zumindest offiziell auch nicht. Aber vielleicht ist uns das schon ein bisschen zu viel Freiheit. Vielleicht verstecke ich mich lieber hinter Größen wie Uli Parzani oder Theo Lehmann oder Lothar Albrecht oder vielleicht ein bisschen sozialer Maria Theresia oder Mutter Theresa. Und ja, vielleicht greife ich auch zu meiner Studienbibel und lese die Kommentare, die unten drunter stehen, und fertig. Das ist übrigens eine Versuchung, der ich als Pastor manchmal auch noch unterliege. Dann weiß ich mal schnell nicht, was das bedeutet. Dann nehme ich mal schnell das, was unten drunter steht. Ach, dann nehme ich noch den Kommentar, vielleicht gucke ich noch da rein. Ach ja, und dann schreibe ich das zusammen und versuche es ein bisschen einfacher zu machen. Das ging mir tatsächlich sogar in Bezug auf diese Predigt so. Und dann merkte ich, wie Gott sagte, nee, sei mal ein bisschen nicht so faul. Streng dich mal selber an und hab den Mut, dich von mir leiten zu lassen. Da kann man natürlich wieder vom anderen Pferd fallen und dann nur sein eigenes Zeugchen schreiben, aber wenn man das mit Gebet macht, ist die Gefahr nicht ganz so groß. Deshalb nochmal die Frage auch an dich: Lebst du als mündiger Christ oder als unmündiger Sklave? Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet er sich nicht vom Sklaven. Vers 2. Er steht unter Vormundschaft und sein Erbe wird verwaltet bis zu der Zeit, die sein Vater festgesetzt hat. Kinder werden bevormundet, Sklaven sowieso. Sind Kinder deshalb Sklaven? Sicher? Also ich meine, wir haben ja jetzt zwei Kinder, das ist manchmal ganz spannend, wenn man so zu Eliana sagt, die kann schon laufen, die checkt schon vieles. Eliana, bring das mal in den Wäschepuff. Eliana, Bums, heb das mal auf und hol das mal aus dem Gefrierfach raus. Das war richtig krass, die denkt dann schon mit, beobachtet mich, wie ich das den Handtuch drum gewickelt habe und das in der Mikrowelle zum Auftauen gebracht habe. Dann war sie ganz irritiert, als ich sagte, nee, das kannst du rauslegen, das taut über Nacht auf. Also da ist man dann schon mal versucht zu sagen, mach diesmal, hol mal das und so weiter und so fort. Natürlich ist sie nicht unsere Sklavin. Sie ist noch unmündig, rein vom Alter, und nimmt auch vieles leicht an, was wir ihr sagen. Gut, die Zeiten werden sich noch ändern. Und unser Sklave ist sie nicht. Hoffe ich zumindest. Man darf es nicht an der Barmherzigkeit fehlen lassen. Das ist manchmal ja gar nicht so leicht, insbesondere für mich. Und in unserem Beispiel, das Paulus hier bringt, ist das Gesetz der Vormund. Das Gesetz, das man einen bevormundet. Und Paulus schreibt dann in Vers 3, genauso ging es uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Unmündig versklavt. Mehr oder weniger keine eigene Meinung. Die Meinung immer im Wind der Tagesmeinung gebogen. Reden, was man in der nächstbesten Zeitung liest, die man halt schon immer gelesen hat und wo man denkt, das ist nach wie vor das Beste, muss man gar nicht mehr vergleichen. Hier und da, Hauptsache, man steht vielleicht auch gut da, wenn man mitreden will. Die Prinzipien der Welt eben. Nicht mündig. Immer dem Trend folgend, Hauptsache, es läuft. Klingt vielleicht ein bisschen krass. Aber irgendwie ist da doch das Prinzip der Versklavung zumindest in Ansätzen erkennbar, oder nicht? Und bei uns Christen ist es ja genauso, oder? Dass wir uns nicht selten im Wind der Tagesmeinung biegen und sei es in dem Wind der frommen Tagesmeinung. Vielleicht die frommen Sprüche klopfen, die wir schon zu Hause immer gehört haben, in der Gemeinde oder im gleichen Verband. Und ja, die berühmt-berüchtigte Sprache Kanaans, fromme Worte, die wir brauchen. Wir haben vielleicht gelernt, wie man betet, weil man das im Elternhaus gut gelernt hat. Aber ist es auch wirklich von Herzen? Ist es das, was wir selber meinen? Ist es wirklich mündig? Oder ist es in unserer christlichen Prägung einfach so entstanden? Und wir machen halt so weiter. Einfach so. Paulus schreibt noch an die Epheser: Lasst uns zu mündigen Christen heranreifen. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Vielleicht sogar nicht hinterlistig, sondern unbewusst. Hin und her bewegt werden, das sieht dann ungefähr so aus. Sieht eigentlich ganz schön aus, ne? Gerade wenn so ein bisschen Tau dran ist. Aber wenn eine leichte Windbrise kommt, so ein kleines Bäumchen bewegt sich nicht. Oder ein kleiner Ast, aber so ein Farn ist schnell in Bewegung. Und der Wunsch für Paulus ist, dass aufs geistliche Leben gemünzt, dass wir mündig werden und uns nicht von jeder Meinung hin und her bewegen lassen. Der eine sagt so, wenn er morgen so sagt, dann sage ich halt morgen auch so, einfach so. Weil mir das was hilft. Spannend, dass es an dieser Stelle zu Weihnachten kommt in unserem Text. Das habe ich tatsächlich nicht geplant, das hat sich so ergeben. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Meine Mutter hat gerne mal den Satz gebraucht, der mir öfters auf die Nerven ging, wenn sie keine bessere Begründung hatte. Das ist jetzt dran. Das machen wir jetzt. Ja, Mama, warum machen wir denn das jetzt? Ja, das ist jetzt dran. Okay. Nicht selten hat sie auch recht gehabt. Intuitiv, aber ich fand das dann als teilweise rebellierender Teenager nicht ganz so toll, wenn dann nicht mehr als Begründung kam und man sich selber auch ein bisschen diskussionstechnisch ausprobieren möchte. Aber im Grunde steht hier das Gleiche. Gott schickte seinen Sohn, als es dran war. Ja, warum denn gerade vor 2000 Jahren ungefähr? Ja, es war halt dran. Gott ist Gott, der kann das machen. Und offenbar mussten halt mehrere Propheten durch die Jahrhunderte hindurch das immer mal wieder sagen. Jesaja 700 vor Christus, Zacharja 400 vor Christus, Jeremia in Ansätzen 500 paar zerquetschte vor Christus, immer mal wieder. Und die Leute wurden vorbereitet durch die Generation und wer den Propheten Glauben schenkte, hat schon ein bisschen was von diesem Frieden mitgekriegt. Aber mehr weiß ich leider auch nicht, auch wenn ich gerne wüsste, warum genau zu dem Zeitpunkt, nur als es dran war. Und Gott kam sehr menschlich. Nicht zack, bumm, da hingeknallt und nun steht er da. Auf natürlichem Wege durch den Prozess der Geburt. Gott wird Mensch, mit allen Härten des Lebens konfrontiert, für sich und seine irdischen Eltern mit einem schweren Weg, den er vor sich hat. Was ist das Ziel des Weges? Zu tun, o Gott, deinen Willen. Das Ziel von Jesus hier auf der Erde, zu tun, o Gott, deinen Willen. Na, was war jetzt dieser ultimative Wille Gottes? Vers 5 bis 7. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Somit bist du nicht mehr ein Sklave, sondern ein Sohn und ein Erbe durch das, was Gott getan hat. Gott schickt seinen Sohn und er wird ein Menschensohn. Ein Sohn von einer sündigen, unperfekten Frau namens Maria. Da würde mir bestimmt mancher katholischer Priester jetzt widersprechen. Aber sie war tatsächlich unvollkommen und ein Sünder wie du und ich. Vielleicht war sie an manchen Ecken ein bisschen gehorsamer. Weil als da auf einmal so ein Engel ankommt, sagt sie, okay, ich bin des Herrn Magd, mach mal. Weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Sie kommt und ist gehorsam und Der Gottessohn wird sogar Menschensohn. Unter das Gesetz getan. Also unter diese ganzen Dinge, die wir nicht erfüllen können, kommt Jesus und kann sie nun erfüllen, wird auf die Reise geschickt in Gestalt von Fleisch und Blut. Und trotzdem Gott. Das ist irgendwie wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Er ist Gottes Sohn, aber auch Menschensohn. In diese Welt hier reingestellt, zu tun, oh Gott, deinen Willen. Auf dass wir auch als Menschensöhne Gottes Söhne werden können, sogar als Frauen. Das gleiche Recht wie die Söhne. Erben. Erben Gottes. Nicht aufgrund von Verwandtschaft oder Bestechung. Und du darfst aber Vater sagen. Du genießt Gottes Gnaden-Flatrate. Darfst immer zu ihm kommen. Ist nur die Frage, ob du davon Gebrauch machst, von dieser Gnaden-Flatrate. Aber Vater. So nach dem Motto, mein Papa, ich hab dich lieb. Ich freue mich, dass du mein Papa bist. Ich freue mich so, dass ich zu dir gehören darf. Heute am Sonntagabend hier in Görlitz und auch morgen wieder. Egal was kommt. Ist dieser Vater im Himmel dein Papa? Dein Papa? Kannst du mit dem so vertraut und herzlich reden? Wenn dir alles zu viel wird, wenn du vielleicht sogar in eine Situation kommst, wo du am Glauben irre wirst. Wenn Zweifel dich lähmen, alles zu viel wird. Und wenn in dir die Wut aufsteigt, vielleicht sogar gegen Gott. Und du holst ihm das hin und schreist es ihm hin. Dann steht er so da.
Moi, so aber nicht.
Oder ist er der liebende Vater? Der sich freut, dass du Vertrauen übst und zu ihm kommst und ihn in deine Situation mit hineinnimmst. Und ja, das ist ein Übungsfeld. Es gibt immer wieder Situationen im Alltag, wo ich mit der Situation überfordert bin. Manchmal fällt es mir ein, Gott gleich reinzuholen, manchmal erst später und ja, leider manchmal auch nicht. Und ich bin im Nachhinein traurig darüber. Wo ich denke, ich habe es offenbar noch nicht richtig verstanden, was es heißt, aber Vater, mein Papa. Früher, Vers 8, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, wie Sklaven gedient. Das Spannende sind hier nicht irgendwelche Natur- oder Himmelsgötter, wie im Fall der Galater, bevor sie Christen wurden, oder vielleicht Buddhas oder sonstige Götterstatuen, die man sich irgendwo im Flur hinstellt. Man muss sich bewusst machen, jeder Mensch. Gut, ist vielleicht jetzt nicht so schwierig, das hier zu sagen, aber jeder Mensch ist religiös. Jeder. Jeder Mensch ist religiös, ob er sich das nun eingestehen möchte oder nicht. Es gibt keinen, der nicht religiös ist, selbst der größte Atheist. Die Evolutionstheorie ist beispielsweise eine der populärsten Ersatzreligionen. Mittlerweile ist die Esoterik immer mehr am Boomen. Habe ich gerade eben erst gehört von jemandem aus Löbau, der sagte, meine Kollegin war im Kirchenmitvorstand und macht dies und das. Jetzt macht sie hier irgendwelche Geister aus dem Haus austreiben, so Räucherwedeln. Ausräuchern. Siehste? Ausräuchern. Es mischt sich alles mehr durch. Oder die Umweltreligion geht manchmal mit der Evolutionstheorie gerne Hand in Hand, so nach dem Motto, ich kümmere mich um die Tiere, denn im Grunde bin ich ja selber eins. Ich pflege die Umwelt, ich halte mich entsprechend an Regeln, an die Erkenntnisse renommierter Wissenschaftler und ich fühle mich gut dabei. Ich tue ja wenigstens was für die Umwelt. Das ist mein Lebensentwurf, mein Lebensinhalt und ich fühle mich damit auch ein kleines bisschen besser als die anderen. Ersatzgott, Scheingott. Ich investiere meine Kraft, meine Hingabe für etwas Größeres, als ich selbst es bin und tue es mit großem Eifer und vielleicht auch sehr kompetent und vielleicht sogar auch sehr aufrichtig. Und auch das Gesetz, Das alttestamentliche Gesetz ist selbst zur Religion mutiert. Eigentlich war es als Lebenshilfe für Gottes Volk gedacht. Es will sagen, du hältst Gottes Gebote, du dienst ihm, weil du zu ihm gehörst. Nicht, damit du zu ihm gehörst. Den Sabbat sollten die Juden halten, weil sie zu Gott gehören, nicht damit sie zu ihm gehören. Und er anschließend dasteht und sagt, oh Mensch, jetzt habt ihr aber den Sabbat wieder ganz toll gehalten. Ich habe hier jetzt übrigens eine Liste abgehakt. Ihr habt hier koscheres Essen gemacht und alles aufgeräumt und auch nach keine Sekunde zu spät jemanden nach Hause gebracht oder euer Besteck aufgeräumt. Der Sabbat ist um des Menschen willen, hat Jesus mal gesagt. Warum willst du Gott folgen? Damit du in den Himmel kommst oder weil du in den Himmel kommst? Um Gott zu gefallen oder weil du Gott gefällst? Tatsächlich nicht, weil du so toll bist von Natur aus, sondern weil er dich sowieso schon so liebt und dir das Kleid der Gerechtigkeit angezogen hast. Weil du Jesus als Anwalt für dein Leben akzeptierst und was da nicht so toll gelaufen ist oder so toll läuft. Vers 9 bis Vers 11. Aber jetzt kennt ihr Gott. Besser gesagt, Gott kennt euch. Wie kann es da sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Mächten zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt? Ihr fangt an, auf besondere Tage, Monate, Zeiträume und Jahre zu achten. Ich fürchte, dass meine Arbeit an euch vergeblich gewesen ist. Gott kennen. Darum geht's hier. Ja, was bedeutet das? Im besten Sinne frei sein, wie wir gerade in den nächsten Kapiteln dann noch hören werden. Gott kennen bedeutet frei sein. Nicht kleinlich Gesetze um der Gesetze wegen einhalten, um so das Heil zu kriegen. Bei der Galatergemeinde hatte sich das eingeschlichen. Die Judaisten, also das waren die super strengen jüdischen Oberlehrer, die haben den jüdischen Festzyklus propagiert. Offenbar sehr erfolgreich. Und sie haben den peinlich genau verfolgt und von den anderen in der Gemeinde erwartet, dass die das genauso machen. Und Paulus schrieb zum Beispiel den Kolossern später, niemand soll euch verurteilen. Vielleicht hat er das an die Kolosser geschrieben, weil das bei den Galatern so ein Problem war und bei den Kolossern dann ähnlich. Niemand soll euch verurteilen wegen eines Festes, ob Neumond oder Sabbat. Christus ist dann nicht mehr im Mittelpunkt, wenn es nur noch um diese Einhaltung geht. Nicht mehr Christus, sondern die eigene Frömmigkeit im Mittelpunkt. Und das ist Götzendienst. Bei uns heute sind es vielleicht nicht mehr die Feiertage, sondern die Urlaubstage, die wir überbetonen. Laut der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM, gehören die Deutschen mittlerweile zu den faulsten Europäern. Die am meisten Urlaubstage haben deutlich weniger Arbeiten als die Polen und die Tschechen und auf jeden Fall im unteren Drittel europaweit sind und gleichzeitig aber ein recht hohes Einkommen haben. Ich dachte mir, als ich den Text so las, ja, man muss ja auch barmherzig sein, wir arbeiten ja auch viel. Es ist heutzutage teilweise härter als früher, aber ja, wir machen auch mehr Urlaub und irgendwie ist das so richtig, ja, zu einer neuen Maxime geworden, wo man sich fast schon fragen muss, nimmt das schon religiöse, gesetzliche Züge an? Oder noch weiter, der Ökokult oder der Körperkult und natürlich der Personenkult, den wir gerade aus dem 20. Jahrhundert mehr als genug kennen. Und das betrifft wahrscheinlich mehr die jüngere Generation, der Partykult. Alles Sachen, die nicht schlecht sind. Ökologisch zu denken, auf seinen Körper zu achten und Respekt vor Personen zu haben, auch politischen, und auch hin und wieder mal die eine oder andere Party zu feiern, ist gut. Aber wo das Überhand nimmt, ist es nicht mehr gesund. Ich habe das übrigens neulich bei mir festgestellt, als ich mal wieder am Handy sehr viel Bundesliga geguckt habe und dann hier die Ergebnisse immer im Livestream mitverfolgt habe und dachte mir, warum guckst du denn da jetzt eigentlich schon wieder nach? Die spielen doch gar nicht. Warum guckst du jetzt nach der Tabelle, wer wie wo steht? Das ist doch völlig uninteressant. Sind ja nur ein paar Sekunden, aber wenn du die mal hochrechnest, bist du irgendwann bei einer Stunde. So eine Zeitverschwendung, was soll das? Habe ich festgestellt, das nimmt bei mir schon in Ansätzen religiöse Züge an, wo ich dachte, nee, lass das mal, das soll dich nicht beherrschen, das soll dir kein Götze werden. Und manche Sachen gehen explizit ins Heidentum. Wusstet ihr, dass es A, mittlerweile schon richtige, nicht nur Scheidungsagenturen gibt, sondern sogar Scheidungsfeiern? Du kannst bei einem entsprechenden Unternehmen dir eine Scheidungsparty organisieren lassen, dass du jetzt endlich den Alten oder die Alte los bist. Du kannst, und das ist noch krasser, eine alternative Taufe organisieren. Wer also nicht mehr so wirklich kirchliche Anbindung hat und trotzdem mit einer kleinen rituellen Zeremonie die Kinder ins Leben bringen möchte, der kann das auch mit einem Schamanen machen, der dann, was weiß ich, ums Feuer rumrennt und hier den Kindern einen alternativen Segen irgendwie mitteilt. Ist doch auch nett, dass man irgendwie den Kindern was Gutes tut, weil man sich freut, dass man ja jetzt Eltern geworden ist. Und das ist erst recht Götzendienst. Das hat gar nichts mehr mit einem ganz normalen familiären Brauch zu tun, weil ich eine andere Macht hineinnehme, die nicht Gott ist und da irgendwie Kraft erwarte und mich aber bewusst gegen das andere wende. Überlege jetzt mal für dich, das sind vielleicht alles Sachen, wo du sagst, boah, die bösen, schlimmen anderen alle, mich betrifft es nicht, aber überlege mal ganz ehrlich, du musst jetzt da nicht hier stundenlang so lange suchen, bis du irgendwas findest, sondern mach es mal mit Gebet, dir die Frage zu stellen, welche Alltagsriten nehmen bei dir im Alltag religiöse Züge an? Welche Alltagsriten nehmen in deinem Alltag religiöse Züge an? Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus dich und mich ganz im Griff hat. Ansonsten regiert die Gesetzlichkeit, das Gesetz entweder des eigenen Willens. Ich tue, was ich will. Haha, wirklich? Ich brauche das, ich muss das, ich will das, sonst geht's mir schlecht. Des eigenen Willens oder das Gesetz des gegenwärtigen Trends. Ich muss mitmachen, sonst geht's mir schlecht. Das Gesetz irgendeiner Religion, und da schließe ich ganz bewusst die christliche Religion mit ein, das Gesetz irgendeiner Religion, sprich eigene gute Taten zu tun, oder es geht mir eben schlecht. Im Jenseits oder im Leben 2.0, um jetzt mal mit den Hinduisten zu sprechen, die sagen, sie werden wiedergeboren. Oder in der Gesetzlichkeit der Gottlosigkeit, also ich hasse oder ich leugne Gott. Denn mit dem geht es mir schlecht. Ich ende mit einer Geschichte von einem Mann, der in einem Dorf wohnte, wo die Bürgersteige noch früher hochgeklappt wurden als in Görlitz, nämlich nicht ungefähr um 19 Uhr, sondern schon um 18 Uhr. Und da durfte man nicht mehr draußen rumlaufen. Der ist damit groß geworden, der hat sich dran gewöhnt, wäre vielleicht manchmal noch gerne draußen gewesen, aber es ging schon irgendwie. Schließlich ist er in ein anderes Dorf gezogen, wo diese Regel nicht mehr galt. Er musste einkaufen gehen und wollte nun den Einkauf nach Hause bringen. Er wusste aber, er schafft es nicht mehr vor 18 Uhr in seine Wohnung. Er geriet schon in Panik und fragte einen Passanten, der vorbeikam und gerade im Begriff war, in sein Auto zu steigen, können Sie mich bitte in die und die Straße fahren, da wohne ich. Ich habe was zu transportieren und ich bin nicht bis 18 Uhr von der Straße weg und in meiner Wohnung. Der Passant musterte ihn und sagte, also hier bei uns ist es nicht üblich, dass man um 18 Uhr die Straßen räumen muss. Sie scheinen hier neu zu sein. Sie dürfen ganz normal nach Hause gehen und sich alle Zeit der Welt nehmen. Das ist voll in Ordnung. Was will die Geschichte sagen? Wir leben oft noch in einer Gesetzlichkeit, die eigentlich völlig überflüssig ist. Jesus hat doch schon alles getan. Um jetzt nochmal gerade zum Weihnachtsvers zurückzukommen. Ne? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren, unter das Gesetz getan. Von seiner Geburt an übers Kreuz bis zur Auferstehung ist er komplett unterm Gesetz gewesen und hat es erfüllt, damit du und ich es nicht mehr tun müssen. Freu dich, dass Jesus kommt. Dass er einmal gekommen ist auf diese Welt und dass er auch diesen Advent wieder zu dir kommen möchte. Und ja, es gibt auch ein Gesetz Christi. Aber das nehmen wir in den nächsten Einheiten durch. Herr Jesus, du weißt, wie wir oft so religiös verkopft sind oder auch irgendwie gehetzt vom Alltag und den Situationen und den Beziehungen, die wir haben oder nicht haben. Ich bitte dich so sehr, dass du uns im Alltag in deine Freiheit führst. Dass wir den Mut haben, dich mit reinzunehmen. Und die Freude und die Gelassenheit zurückkommen. Auch in dieser Adventszeit. Amen.